herzlich willkommen hier auf der Project Area 51 in Kiel beim DataCons Podcast. Wir sind hier das erste Mal. Wir hatten die Ehre, hier einen Stand zu haben und machen jetzt hier ein kleines Panel. Wir haben Gäste, auch eine Premiere bei DataCons, für die, die unseren Podcast schon ein bisschen länger verfolgen vielleicht oder ihn kürzlich auch entdeckt haben. Ich heiße Kryos, bei mir sind wie immer der Irm.
Achutas Limos, seid ihr gut drauf?
Und der Live.
Hätte ich mir auch.
Immerhin sagt jemand was, ja. Yay. Das es sitzen Menschen hier, ich möchte das nur betonen.
Nein. Kryos, das ist das wilde norddeutsche Temperament. Das schwappt einfach durch den Raum und ja. Man hört nicht, dass das 300 Leute sind.
Hätte ich mir auch einen dummen Spruch überlegen müssen, oder?
Vielleicht darf ich dich erstmal anmoderieren. Okay. Der Live ist selbstverständlich auch dabei.
Auch wenn ich etwas versteckt bin, aber es ist vollkommen okay. Ich fühle mich safe.
Ja, vielleicht wollen unsere Gäste sich auch kurz vorstellen.
Ja, hallo, ich bin der Michael Schmitz, Cosplayer seit 8 Jahren. Ich bin in der German Garrison, in der Rebel Legion German Base Yavin und ja, begeisterter Cosplayer, so mit dem Schwerpunkt Cosplays 70er, 80er Jahre Filme.
Ich bin die Isadora, also Cosplay-Name, und ich cosplaye seit 2004 war meine erste Con, 2005, also 20-jähriges Jubiläum.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon einen ganzen Haufen Events und Cosplays, die ihr auch gemacht habt, ne? Ja. Ich mache das Ganze ja auch. Wir kennen uns ja auch tatsächlich durch das Cosplay-Hobby seit 3-4 Jahren oder so. Ich bin ja bei den Mando-Mercs aktiv und da immer wieder in meinem weißen Mando unterwegs. Wir haben auch Mandalorianer im Publikum. Freut mich auch sehr. Ja, das führt mich gleich zu unserer ersten Frage, die wir mal an euch beide haben. Ihr macht das ja wirklich schon eine ganze Weile. Und eine Frage, die mich immer brennend interessiert hat, weil ich bin nicht auf so vielen Events wie ihr. Aber dennoch wundert es mich, wie ihr das schafft, auf so ziemlich jedem Event zu sein. Also ich bin, glaube ich, noch nie auf einem Event gewesen, ohne euch zu begegnen.
Ich glaube, der Eindruck täuscht ein bisschen. Alle Events ist ja mittlerweile auch, wie soll ich sagen, wäre ja sehr, sehr viel. Also wenn ich sagen darf, irgendwie vor 20 Jahren, da konnte man wahrscheinlich so die deutschen Cons an einer Hand abzählen, wenn man das so sagen darf. Und das hat sich, sage ich mal, sehr erweitert. Es hat sich regional verlagert. Und ich denke, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir halt aus ähnlichen Fandoms oder zumindest teilweise aus ähnlichen Fandoms, sage ich mal, cosplayen und da halt, sage ich mal, die Überschneidung von den Events letzten Endes häufiger sind. Oder was meinst du?
Ja, ich würde das so ähnlich sehen. Wobei, ich habe früher noch ein bisschen mehr getroopt, also war noch auf mehr Events. Ich habe mal eine Zeit lang sehr viel für die German Garrison auch gemacht. Und da habe ich es anfangs geschafft, glaube in meinem ersten Jahr 55 Events für die German Garrison und plus nochmal irgendwie 10 Events für die German Base Yavin. Ich muss allerdings sagen, das war dann ein Jahr, da lief Solo a Star Wars Story an. Da waren irgendwie, das waren mal Ferien und da waren, glaube ich, 9 Events allein in einer Woche. Ja. Aber das war dann so am Anfang, das reduziert sich dann im Laufe der Zeit. Und wahrscheinlich, weil wir später auch noch mehr Bilder gepostet haben von diesen Events, entsteht dann halt so der Eindruck, als wäre man jetzt auf jedem Event. Aber wir suchen uns die Events schon aus, dass, wo wir Zeit haben, wo wir gerade Lust haben und was uns so interessiert.
Nichtsdestotrotz, denn das sind ja über 60 Events, die du da erwähnt hast. Das ist ja mehr als eins die Woche im Durchschnitt. Das ist Wahnsinn. Ja,
das war im Schnitt eins die Woche, immer am Wochenende oder wenn ich Ferien hatte. Dann. Hm.
Wie schafft ihr das, Beruf oder Privates mit diesem Hobby so in so einem Einklang zu bringen, dass ihr so viel Energie da rein investieren könnt?
Ja, das war ein oder ist einfach so ein Flow. Das sind die Wochenenden. Ich bin jetzt vom Beruf Lehrer, ich kann jetzt nicht an jedem Wochenende, ich muss zum Teil dann noch korrigieren, habe aber das Glück, dass ich dann, also ich habe oft 40, 50 Stunden Wochen, da geht natürlich dann nicht viel, insbesondere wenn man dann am Wochenende korrigieren muss. Aber so kann man sich natürlich dann die Zeiten in den Ferien freischaufeln und dann hat man unter Umständen, wenn man Glück hat, mal 5,5 Wochen dann auch am Stück, wo man dann auf die Cons gehen kann oder selber Fotoshootings machen kann. Und ja, das ist vielleicht so bei mir dann ein bisschen der Vorteil, dass ich dann wirklich mal mehrere Wochen am Stück auch habe, wo ich cosplaymäßig was unternehmen kann.
ja, ich denke auch, es hat Phasen in der Cosplay-Entwicklung gegeben. Da ist man mal mehr, da ist man mal weniger unterwegs. Und wie gesagt, wenn man zwischendurch noch irgendwie Shootings hat oder ähnliches, das erweckt dann auch eher den Eindruck, ach nee, schon wieder was. Und dann werden oftmals natürlich aber auch irgendwelche Bilder von, keine Ahnung, ein, zwei Jahren irgendwie nochmal, die man noch nicht gezeigt hat oder sowas veröffentlicht. Also ich glaube, wir sind nicht mal jetzt aktuell jeden Monat auf dem Event. Also ich denke, es ist weniger. Es sind halt einfach Zeiten, so im Con-Plan. Dauert im Jahr so ein bisschen, bis es anläuft. Ich sag mal so März, April, dann geht es so Mai, Juni rein, dann gibt es so ein bisschen Sommerflaute, dann ist der Herbst nochmal relativ stark mit September, Oktober und dann klingt das irgendwann gegen Jahresende aus. Also das ist ja nichts Konstantes, wo man sagt so, oh, ich bin jede zweite Woche irgendwie unterwegs oder sonst irgendwie was.
Der Eindruck entsteht bei mir wahrscheinlich vor allem auch, weil ich eben auch sehr Rosinen picke und überlege, wo kann ich Zeit investieren, auf ein Event zu fahren. In dem Falle Kiel hier war das jetzt auch eine ganz schöne Reise von mir, weil ich ja aus dem südlichsten Zipfel von Hessen komme. Das muss man dann schon planen und irgendwie koordinieren und überlegen. Ne? Aber da picken wir wahrscheinlich ähnliche Rosinen.
Ja, aber das ist dennoch recht eindrücklich. Also du sagst so nonchalant, na, noch nicht mal jeden Monat. Ja, das ist trotzdem ein derbes Con-Programm. Ja? Das kann sich sehen lassen. Also.
Ja gut, man darf jetzt auch nicht vergessen, die meisten Cons sind ja länger als ein Tag. Also sind ja in der Regel zwei, manche gehen über drei Tage. Das verstärkt dann natürlich auch nochmal den Eindruck, wenn man da halt einfach sagt, man ist drei Tage am Stück präsent. Ja, ja. Auch wenn es nur eine Con ist.
Das sehe ich absolut. Und ihr habt ja auch dadurch, dass ihr schon erfahren und gestanden in der Szene seid, das fiel mir jetzt die ersten zwei, drei Events auf. Bei euch sieht man direkt, ihr wisst, wie man aktiv cosplayt. Also ihr seid in der Lage, euch zu präsentieren, ohne auch nur einen Hauch aufdringlich zu sein. Und dann entsteht da einfach eine Präsenz. Und ihr habt gerade auch, wirklich, also ich meine das total ernst. Und ihr habt auch über die Bilder gesprochen, die so peu à peu released werden. Und ja, dann hat man einfach eine stete und stetige Online- und Social-Media-Präsenz. Das muss ja auch gepflegt sein. Also ich hätte da keinen Nerv für.
Mal mehr, mal weniger.
Ja, manchmal hat man den Eindruck, wenn man beruflich gerade mal viel zu tun, dass man eigentlich einen Sekretär bräuchte, der alles Social-Media-mäßig dann für einen macht, aber dann schaufelt man sich irgendwie wieder Zeit frei oder holt es dann irgendwie in den Ferien nach und dann, ja, klappt das schon.
Ich habe den Eindruck, dass Live-Fragen hat, die jetzt perfekt in diese Interviewphase passen.
Da war die Frage nach der Anzahl von euren Cosplays. Ihr habt ja nicht nur Star Wars, habt ihr irgendeine Zahl oder müsst ihr jetzt überlegen, wie viel das insgesamt sind? Nehmt euch also, Zeit.
Ich muss tatsächlich überlegen, aber ich denke mal, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, sind sicherlich wahrscheinlich über 50.
Und davon Star Wars ungefähr?
Drei.
Okay.
Okay.
Die Minderheit.
Also sind noch ein paar, sage ich mal jetzt, Realfilme, aber Star Wars, wie gesagt, sind es aktuell drei. Davon, sage ich mal, sind zwei im Wesentlichen Artwork-Designs. Und jetzt hier mit Leia, das ist, sage ich jetzt, tatsächlich filmakkurat.
Ich weiß das tatsächlich nicht. Ich habe irgendwann mal eine Liste angefangen und ich weiß jetzt auch nicht mal, wie viele es damals waren. Es gab bei mir sehr viele Kostüme, die ähnliches Zubehör hatten. Also zum Beispiel hatte ich mich eine Zeit lang mal sehr für die Offiziere bei Star Wars interessiert und die haben ja alle dasselbe Zubehör, mehr oder weniger. Das waren dann, glaube ich, fünf Offiziere, verschiedene Offiziere insgesamt. Ja, noch weitere Star Wars Kostüme. Später bin ich dann mehr zu den Rebellen übergegangen, habe dann jetzt, ich glaube, bei den Rebellen habe ich im Moment fünf Kostüme. Und ja, irgendwann fiel mir da ein, ja, ich interessiere mich ja nicht nur für Star Wars. Mit Star Wars ging es für mich zwar als Kind los, aber später habe ich mich natürlich dann noch für andere Filme interessiert, vor allen Dingen Indiana Jones und James Bond. Und so kamen dann eben noch Indiana Jones und James Bond Kostüme dazu. Viele Indiana Jones und James Bond Kostüme haben wir ja dann auch gemeinsam gemacht. Zwischendurch gab es auch mal Spaceballs. Und
richtig, haben wir gesehen, ja. Und der Flash Gordon war auch sehr lecker.
Also, oh, danke.
Das war wirklich noch so ein Blast from the past für mich. Den habe ich noch so mitgekriegt als Kind. Großartig. Hatte sofort Queen im Ohr.
Ja, ja, Flash Gordon ist kultig, ist so ein bisschen, ist nicht ganz so gut gealtert, aber als Sam Jones dann auf der FedCon war, haben wir gesagt, komm, das müssen wir irgendwie einschieben, Dale Arden, Flash Gordon. Ja, Flash Gordon ist halt auch noch dabei. Und deswegen, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Kostüme es jetzt sind. Zum Teil teilen sich die Kostüme auch bestimmte Zubehörteile und ja.
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Denn die Schnittmenge ist oft unheimlich schwer zu überschauen, deswegen Kostüme zählen. Ja. Also ich habe technisch gesehen 4 Star Wars Kostüme. Ich habe einen generischen Sith Lord, ja, halt einfach dunkle Kutte und irgendwas Darth Maul ähnliches und dann sich schön alt schminken und fertig ist der Lack. Und einen absolut glorreichen Mandalorianer, den der liebe Kryos für mich gebaut hat, über Jahre hinweg. Ja. Und das ist High-Level-Cosplay. Und dann habe ich den Qui-Gon Jinn. Das ist der erste, den ich selber auf eigene Faust gemacht habe. Und der ist schon, da bis auf die Gürtelschnalle, screen-accurate. Und sobald ich da eine lustige Sonnenbrille aufsetze und mir ein Handtuch auf den Kopf, dann bin ich Liam Neeson am Set. Und so haben wir uns kennengelernt in Köln.
Ja, ist richtig. Ja, genau. Ja. Ja.
Genau. Und das ist eben das Ding. Da hast du gleich 2 Cosplays in einem. Ja. Mhm.
Manchmal merkt man auch gar nicht, dass man ein Cosplay hat. Also ich habe das 2-mal gemerkt. Einmal, ich hatte einen Krennic aus Star Wars, also aus Rogue One, aus dem Film. Und dann habe ich gemerkt, der hat fast die identischen Kleidungsstücke und Zubehörteile wie der Major Partagas aus Andor, Staffel 1, Staffel 2. Und dann habe ich einfach mal ausprobiert, den Major Partagas zu machen. Und der stand mir eigentlich noch viel, viel besser. Ich musste zwar ein bisschen schminken, weil der Darsteller ist, glaube ich, 17 Jahre älter als ich. Der stand mir aber auf Anhieb viel, viel besser. Und da war ich dann auch verblüfft. Also manchmal sind es auch die Zufälle. Oder der Lone Star aus Spaceballs, da habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen gemerkt, okay, ich habe die ganzen Kleidungsstücke von dem, von Indiana Jones habe ich die Jacke, das Hemd habe ich irgendwie zufällig. Die Hose ist von Flash Gordon, der Gürtel ist von Belloc aus Indiana Jones. Und so merkt man das manchmal dann zufällig, dass man eigentlich aus den ganzen Versatzstücken und Zubehörteilen dann auch noch ein eigenes Cosplay oder ein neues Cosplay erstellen kann.
Das ist ja spannend. Also du hast dich sehr, sehr intensiv mit den einzelnen Props dieser Kostüme beschäftigt, wenn du das so einfach zuordnen kannst. Einfach ist wahrscheinlich jetzt das falsche Wort, ne? Aber führt mich zu einer weiteren Frage, die wir mal euch noch nicht hatten, ne? Wie wichtig ist euch denn diese Screen Accuracy?
Also schon wichtig, sage ich jetzt mal. Es hat je nach Kostüm, muss man natürlich auch sagen, also sprich, ich nähe grundsätzlich selber, also ich kann das prinzipiell, ich bin aber auch, sage ich mal, so Autodidakt, habe mir das quasi alles selbst beigebracht und kann mir dementsprechend die meisten Sachen selber nähen, bin aber mittlerweile, sage ich mal, auch aus Zeit-, Berufs- und so weiter Gründen, also man Zeit wird immer weniger, je älter man wird. Also vielleicht wird es auch wieder mehr, wenn man irgendwann mal in Rente geht. Aber im Moment ist es eher so eine Mangelware. Sprich, dazu übergegangen zu sagen, hey, wenn ich irgendwie ein weißes Hemd, eine schwarze Hose oder sonst irgendwas kaufen kann und ich kürze das ein oder ich nehme ein bisschen was um oder sonst was, dann ist das vielleicht, keine Ahnung, 97% screen accurate. Man sieht es aber nicht. Ich weiß es dann vielleicht und das ist dann aber, sage ich mal, close enough. An der Stelle, sage ich jetzt mal. Dann viele Dinge, ich cosplay im Games- und Anime-Bereich, da sind es dann häufig Klamotten, die, sage ich mal, mit Alltagskleidung überhaupt nichts mehr zu tun haben. Da geht das dann natürlich auch entsprechend weniger. Also das kommt tatsächlich dann immer so ein bisschen drauf an. Auch sowas, sage ich mal, wird man sicherlich jetzt nicht finden, wo man sagen kann, oh super, schneide ich ein paar Schlitze rein und so weiter und so fort. Also wer es probieren möchte, viel Glück. Aber das ist dann, sage ich mal, einfach noch eine andere Hausnummer. Und man versucht so ein bisschen die Balance zu finden, halt auch zu sagen, okay, ist das jetzt ein komplexes Kostüm? Fange ich da jetzt wirklich bei Null an? Oder kann ich da irgendwas, sage ich mal, wiederverwenden? Das ist aber jetzt auch im Damenbereich, da haben die Herren der Schöpfung, glaube ich, ein bisschen weniger Berührungspunkte, sind natürlich auch immer Haare, sind Frisuren. Also sprich, ich habe, glaube ich, kein einziges Kostüm, wo ich meine echten Haare für verwende. Also sprich, für mich ist ein neues Kostüm auch immer eine neue Wig in der Regel. Ich habe ein paar, die, sage ich mal, dann vielleicht mal für zwei Charaktere gehen oder die ich, sage ich mal, entsprechend umstylen kann. Aber da hört es dann auch schon auf.
Wie viele Kleiderschränke habt ihr in eurer Wohnung?
Ist die Wohnung.
Ich rechne eher in Kisten als in Schränken.
Das ist klar.
Ich.
Das gibt Motten keine Chance. Ganz klar. Nein, es entsteht so ein Bild im Kopf.
Bei mir hängt jetzt gerade viel ziemlich wüst rum, weil die Kleiderschränke nicht mehr reichen.
Ich hab erwischt.
Ich habe so eine größere Abstellkammer. Da stehen jetzt keine Konserven oder sowas drin. Da sind einfach ganz viele Kostüme drin. Und ja, dann zwei Kleiderschränke im Schlafzimmer und dann steht da halt noch ganz viel oder hängt da an Bügeln noch eben ganz viel rum. Ich würde noch mal eben gerne ergänzen zu der Screen-Akkuratheit. Ganz am Anfang, so in meinem ersten Jahr, als ich mit Cosplay angefangen habe, da habe ich überhaupt keinen Wert darauf gelegt. Ich fand einfach die Garrison so faszinierend und wollte da irgendwie als Offizier mit, hatte vorher von Cosplay überhaupt keine Ahnung und wusste gar nicht, dass es das gab und habe gedacht, wär schön, da irgendwie mal Bestandteil zu sein und irgendwie mitzulaufen und bin dann auch als Anfänger total erstmal gescheitert, weil man mir da sagte, das ist nicht screen-akkurat, das musst du noch verändern und das hat dann, glaube ich, 4 Anläufe gebraucht innerhalb von 5 Monaten, bis ich da dann Mitglied werden konnte. Also da bin ich auch erstmal total gescheitert und dann wurde für mich die Screen-Akkuratheit immer wichtiger. Wenn ich ein Kostüm abgenommen haben möchte in der German Garrison oder in der German Base Yavin, dann muss das schon so 98-99% Screen-Akkurat sein. Und dann achte ich natürlich darauf. Wenn ich jetzt ein Kostüm mache, was ich jetzt nicht in einem Club tragen möchte oder in einem Verein, was jetzt nicht approved, also anerkannt werden muss, dann ja, ist das für mich so 90-95% sollte es dann so ans Original rankommen. Man schafft es manchmal so 100%, nicht immer. Und klar, man hat dann schon Geld investiert in das Kostüm. Und wenn man dann jetzt sagen wir nur so 95% rankommt, dann ist man auch zufrieden. Und vielleicht im Laufe der Zeit findet man dann vielleicht nochmal das Teil, was man beim ersten Mal nicht gefunden hat. Oder kann das entsprechend noch modifizieren oder findet jemanden, der einem hilft, das noch irgendwie zu modifizieren.
Also reut es dich nicht, dass du dahin erzogen worden bist in deiner Entwicklung als Cosplayer? Es ist eher so Second Nature geworden.
Ja, das ist Second Nature geworden und man merkt auch im Laufe der Zeit, dass man anders, wie soll ich sagen, gepolt ist, dass das Hirn auf diese Art und Weise anders strukturiert ist, dass man in diesen Strukturen denkt, dass man so ein Kostüm in Filmen irgendwie von Kopf bis Fuß abcheckt und guckt, was trägt derjenige im Film, wie sieht das aus, was für Stiefel hat er, was für einen Gürtel hat die betreffende Person. Man sieht die Filme tatsächlich mit ganz anderen Augen. Man erkennt bestimmte Versatzstücke wieder, die man vielleicht selber schon besitzt. Man sieht, aha, der Darsteller hat jetzt in dem Film oder die Rolle hat jetzt ein anderes Hemd. Das Hemd ist jetzt gestreift. Im ersten Teil der Filmserie war das Hemd vielleicht noch nicht gestreift. Das sind dann so Details, die dann sehr ins Gewicht fallen und die dann vielleicht auch von der Haupthandlung her ablenken.
Ich erinnere mich noch gut dran, wie ich mal angefangen hatte, einen Din Djarin aus der ersten Staffel nachzubauen. Den Mandalorianer. Und es gab zu der Zeit, die Staffel war gerade erst released worden, nicht viel Bildmaterial im Internet. Und ich konnte diese Serie mit meiner Frau zu Hause nicht mehr gucken, ohne ständig zu pausieren. Weil er gerade den Arm in einer Position hatte, dass man die Lackabplatzer auf der Unterseite der Armschiene sieht, angehalten, Fotos gemacht. es war kein Spaß mehr, sich die Serie anzugucken, aber das ist so dieses Level an Akkurat, Authentizität, die von den Clubs nun mal einfach erwartet wird auch. Ne? Und auch ein Stück weit die Clubs auch auszeichnet. Also die Kostüme haben einfach einen unglaublich hohen Qualitätsstandard, das sieht man einfach.
Und es kann da sogar nochmal sein, dass so eine CRL, also das sind dann so die Vorgaben, wie so ein Kostüm gestaltet sein soll, dass die sogar nochmal verändert werden, wenn dann später gesehen wird, dass dann auf irgendeinem Publicity-Shot oder irgendwie in der Deleted Scene, die dann plötzlich doch noch integriert wird, dann plötzlich eine Naht anders sitzt oder dass man dann plötzlich irgendeine Seite des Kostüms besser sehen kann, weil die Szene einfach besser ausgeleuchtet ist, sodass ich dann vielleicht Nähte oder bestimmte Rüstungsteile nochmal verändert werden müssen.
Ja. Das klingt wie die Jagd nach einer Baugenehmigung für einen Grillplatz auf dem eigenen Grundstück. Ernsthaft, so ein bisschen Passierschein A38, ja. So übertrieben gesagt, ne?
Ich weiß noch, als bei The Mandalorian, da bin ich jetzt schon wieder, die Staffel 2 und die Staffel 3 rauskam, er trägt in jeder Staffel einen anderen Flightsuit. Man merkt das eigentlich gar nicht, wenn man die Serie guckt, weil es Nuancen in der Farbe sind. Aber man streitet sich lebhaft darüber, ist er jetzt braun, ist er grau oder ist er grau mit einem leichten Grünschimmer?
Ich kann dir sagen, was das ist, Kryos. Die wollen einfach nur, das sind Shitkicker. Die wollen einfach Feuer starten, die rütteln am Käfig der Cosplayer-Szene und gucken, wer Affengeräusche macht. Das ist reine Absicht. Ihr habt es hier zuerst gehört.
Das kennen wir ja aber auch aus dem Wikinger-Hobby, weil wir waren ja viel im Reenactment-Bereich unterwegs. Da hat man genau dasselbe. So von wegen, die Naht ist hier anders und in dem Fetzen, den man da im Hafen gefunden hat, war das ein bisschen anders. Und da wird sich genauso gestritten. Das ist genau dasselbe.
Ich habe unheimlich viele Parallelen zu unserem langjährigen Hobby, das wir auch im Podcast immer wieder erwähnen, direkt gefunden. Als historische Reenactors und Living History-Leute, da hast du eben auch dieses trainierte Auge. Und wir, wenn wir über eine Mittelalterveranstaltung gehen, dann sehen wir sofort, wer eine Gewandung von der Stange hat. Ja, also ich erkenne Leonardo Carbone überall, ganz klar. Ja, die Fachleute wissen Bescheid, das sind die Dinge, die man aus dem Internet bestellt. Und wenn jemand aber recherchiert hat und nach einem glaubwürdigen Schnittmuster in eine Epoche und eine Kultur einzuordnen ist, vom ersten Blick her, dann sieht man, da läuft was. Und das wundert mich überhaupt nicht, dass beim Cosplaying und dann eben auch beim Genießen der Medien, die man da nachstellt, dass da eben dieser trainierte Blick einem sehr oft auch, hast du schön erzählt, in die Quere kommt, wenn das Genießen anfängt. Also meine Freundin schaut mit mir keine historischen Filme. Die Plattenrüstung ist Bullshit fürs 14. Jahrhundert. Ach, ich hol Chips.
Ja. Man muss aber auch sagen, was so Screenshots und so weiter angeht oder Szenen aus dem Film, vieles täuscht natürlich. Also sagen wir gerade, was Farben oder sowas angeht, Weiß ist da so ganz exponiertes Thema. Zu sagen, Weiß im Film wird sicherlich niemals ein weißes Kostüm gewesen sein. Also weil es einfach vor der Kamera nicht wirkt. Also es wäre viel, viel platter. Es wird in der Regel immer ein Beige oder irgendeine Nuance von einem Weißton gewesen sein, weil das uns einfach nur platt gewirkt hätte. Also im Zuge von verschiedenen Ausstellungen, die sich ja in den letzten Jahren auch etabliert haben, dass, sag ich mal, auf Tour gegangen wird, dass Originalkostüme gezeigt werden und so weiter. Das hat natürlich den Fans viele Möglichkeiten geboten oder halt eben auch den Cosplayern zu sagen, ich kann da mal ein genaueres Auge drauf werfen. Und es sind dann häufig auch nochmal bessere Referenzen, zumindest für einige Details, wenn man die Möglichkeit hat, von sowas Bilder zu kriegen oder von irgendwelchen Auktionshäusern, die Kostüme dann irgendwie oder Teile davon versteigern oder ähnliches, als sich jetzt wirklich nur nach einem Publicity-Shot oder einer Filmszene zu richten. Weil, wie gesagt, ich werde, wenn ich das Kostüm trage, das vermutlich immer unter anderen Lichtbedingungen tragen, als da gerade gefilmt wurde.
Das stelle ich mir gerade bei Weiß schwer vor. Also man spricht da ja dann von Off-White, ne? Und da dann genau den Ton zu treffen oder die Stimmung von dem Licht oder von dem Weiß eben, das stelle ich mir schon sehr anspruchsvoll vor, ja.
Ich hätte noch eine Anekdote zu Reenactment, wenn ihr wollt.
Gerne.
Habe ich jetzt selber nicht erlebt, hat ein Bekannter von mir. Ich mache jetzt selber kein Reenactment, aber ich finde die Anekdote schon sehr aufschlussreich. Und zwar, der Bekannte kam aus dem Mittelalter Reenactment, macht heute auch viel Star Wars, viel Cosplay. Und als er noch im Reenactment war, hat er meiner Ansicht nach wissenschaftliche Arbeit mit dem Reenactment gemacht, weil er hat sich selber einen normannischen Helm gebaut, normannischer Nasalhelm, 11. Jahrhundert, und hat dann festgestellt, dass die Normannen zu der Zeit eigentlich gar keinen Nasalhelm tragen konnten. Das hatte irgendwelche praktischen Gründe. Sie konnten, glaube ich, damit auch nicht reiten. Und dann hat er das mit historischen Quellen verglichen mit Teppichen, wo halt diese Normannen mit den entsprechenden Helmen drauf waren, die aber im Feld so gar nicht hätten tragen können. Ich weiß jetzt leider nicht mehr aus welchem Grund. Und da geht es meiner Ansicht nach sogar schon in den wissenschaftlichen Bereich rein, also wo Kostüme, wo Reenactment tatsächlich wissenschaftliche Arbeit leisten kann.
Ja, das Ganze nennt sich experimentale Archäologie. Und Reenactor auf hohem Niveau leisten da eine Menge für die Forschung. Da hast du absolut recht. Da geht es um Webtechniken, wie man den Stoff so oder so tragen kann und ihn nähen kann, dass er überhaupt so das Schnittmuster im Alltag funktioniert. Und bis hin zu Kampftechniken, da haben wir unheimlich viel herausgefunden mit der Funktionsweise von Schildfesseln, dieser Rundschilde, dieser typisch nordgermanischen und der Handhabe mit einem Schwert oder einem Speer. Ein Akademiker, der diese Dinge ausbuddelt und auswertet und dann militärhistorisch da seine Theorien schmieden muss, der verbringt seine Zeit nicht damit, sich gegenseitig mit den Dingern auf den Kopf zu hauen, so wie wir es über knapp 20 Jahre gemacht haben. Und da kommt man auf ganz andere Ideen. Also du hast da mit dem Konzept vollkommen recht, ja.
Ja, man arbeitet manchmal auch mit den Museen zusammen. Also wir haben auch Freilichtmuseen belebt, nennt man das, wenn man da dann eine Woche lang lebt in diesen Freilichtmuseen, wo die Häuser nachbauen. Hier ist ja gar nicht so weit weg von hier beispielsweise Heiterbu bei Bußdorf oder die Wikingerstadt Ribe in Dänemark rein. Und ich habe damals, als ich da war, auch Knochenflöten nachgebaut und nachkonstruiert.
Du hast eine komplette Lyre nachgebaut
aus Holz. Die habe ich auch gemacht. Ja, da haben wir noch die Saiten aus Schafsdarm selbst gezogen. Das war wirklich toll. Und ich habe dann gesagt... Nicht
für die Schafe.
Ich möchte jetzt... Ja, für die Schafe vielleicht nicht.
Schafsdarm-Saiten, aufregend!
Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich bin mir nicht so richtig sicher, wie die Löcher gebohrt haben zu dieser Zeit. Weil die hatten ja keine Bohrmaschinen. Die hatten auch noch keine. Eigentlich hätten die konisch sein müssen durch eine Dräule gemacht. Dann habe ich gesagt, gibt es irgendwelche Exponate, die ich mir mal angucken könnte? Auf Bildern erkennt man das nicht. Zack, stand ich im Museum, hinten dran, habe Handschuhe gekriegt und durfte mir die Funde selber angucken, um dann genau zu rekonstruieren, wie haben die das eigentlich gemacht. Das war schon sehr faszinierend.
Ja. Und an dem Tag wurdest du zum Experimentalarchäologen gekürt. Ja, Originalfunde in die Hand bekommen ist keine Selbstverständlichkeit. Aber das bringt mich jetzt auch zu einer nächsten Frage. Ich liebe es abzuschweifen, aber heute bin ich mal der Straight Man. Welche Hard Skills verlangt euer Hobby? Denn wir haben in unserem Wikinger-Trüppchen, also ich habe ein bisschen Schmieden gelernt, ich kann ein bisschen nähen, ich weiß, wie man Stoffe färbt, ich kann Leder gerben, ich kann Rundschilde bauen und mein komplettes Sleeve ist von einem Kumpel von Hand gestochen. Also da hat man unheimlich viel Handwerke, die man beherrschen möchte oder muss, je nachdem. Und jetzt sehe ich zum Beispiel bei Droid Builders einen riesen Aufwand, was Feinelektronik etc. angeht. Manche Cosplays sind sehr technikaufwendig oder Technologie, elektronikaufwendig, manche weniger. Welche Hard Skills, was habt ihr so erlebt, habt ihr euch angeeignet da in eurer Zeit bisher?
Gut, also ich würde sagen, grundsätzlich für nahe jedes Kostüm ist Schneidern, also Nähen und Frisieren. Also wobei, wie gesagt, auch eine Perücke und Echthaar, das sind zwei Welten. Also das muss man sich auch bewusst sein. Da gibt es Profis, die das, sage ich mal, dann auch in aller epischer Breite erklären können. Aber wie gesagt, das ist eine eigene Welt. Nähen ist ja nicht nur das Nähen selber. Es ist, sage ich mal, das Thema Schnittmuster. Es ist das Thema ein bisschen Materialkunde. All diese Dinge, sage ich jetzt mal, wo man halt eben auch sagt, das sollte ja irgendwie, ja, es sollte funktional sein, sollte zum Charakter passen, sollte sich aber auch einigermaßen angenehm tragen und dann soll es irgendwo noch bezahlbar sein. Also spätestens, wenn wir da wieder beim Thema Screen Accurate sind, also ich habe mittlerweile auch schon Stories gehört, Freundin von mir, die hat irgendwie von der Madame Gaza tatsächlich noch die letzten 5 Meter oder Yards oder sonst was Originalstoff in Amerika halt gekauft. Ich weiß nicht, es waren $200 oder $250 pro Meter. Ne? Also und dann habe ich da noch nichts dran genäht und da habe ich da vielleicht auch noch keinen Zoll bezahlt und keinen Versand und so weiter und so fort. Also sprich, ein bisschen Finanzkalkulation gehört sicherlich auch dazu an der Stelle,
oh ja,
wenn man das auch noch als Hardskill einplanen möchte. Und ja, ansonsten sage ich mal, hängt es wirklich so ein bisschen vom Charakter ab. Also ich sage mal, für mich ist es immer eine Herausforderung, auch was Neues zu machen, also auch nach all der Zeit. Also zu sagen, okay, ich nähe da jetzt einfach mal irgendeine Klamotte runter, ist eine Geschichte, aber zu sagen, keine Ahnung, hat die Figur Flügel, hat die Figur eine Rüstung, hat die Figur einen Schwanz, Ohren, irgendwelche Sachen, seltsames Schuhwerk, Größen, Proportionen. Also das sind, sage ich mal, alles Themen, die so ein bisschen mit reinspielen. Dann schlägt man irgendwo Nieten rein. Auch ich habe schon, was weiß ich, dann Muster in Leder mit so einem Lötkolben, ne, und all solche Sachen. Da ist immer die Frage, wo kriegt man den ganzen Krempel dann auch her? Von daher dann, wie gesagt, Rüstung, verschiedenste Möglichkeiten. Ich meine, gesagt, es gab vor 20 Jahren noch kein Foam. Es gab da auch noch keine 3D-Drucker. Also das ist so ein bisschen, wo man gesagt hat, es gibt ja auch Leute, die noch viel länger cosplayen. Das waren wahrscheinlich so die Cosplayer, die haben sich so gefühlt wie George Lucas, als er damals die ersten Star Wars-Filme gedreht hat, weil er geguckt hat, mit was kriege ich das eigentlich zusammengebaut. Ja, also ich kann mich noch erinnern, wir haben mit Hartschaumplatten, mit Styrodur aus dem Baumarkt, wir haben die ganz Wahnsinnigen haben mit Glasfasermatten da experimentiert und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, man wächst da so ein bisschen. Und natürlich kann man jetzt mit so einem 3D-Druck und was weiß ich, Laser-Cuttern und so weiter und so fort, man wird immer akkurater. Und umgekehrt gibt es aber auch immer mehr Spezialisten. Und auch da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Zeit und Geld. Ich möchte gar keinen 3D-Drucker bedienen können. Also ich möchte den Platz dafür nicht in meiner Wohnung opfern. Ich möchte, sage ich mal, das Geld dafür nicht unbedingt in die Hand nehmen. Dann trocknet das Zeug wahrscheinlich aus, wenn ich nicht genügend drucke und so weiter und so fort. Also ich muss nicht für alles ein Spezialist sein. Es reicht im Zweifel, einen Spezialisten zu kennen. Und der kann das dann auch einfach viel besser als ich. Und ich arbeite das dann gerne nach und individualisiere das. Aber ich glaube, dieser Universalanspruch, die ist mittlerweile einfach zu groß, als dass man das als eine Person abdecken kann. Also, es gibt ein paar Kollegen, die machen das wirklich als Beruf. Und die decken sehr viel davon ab. Manche haben sich, wie gesagt, auch auf einzelne Techniken spezialisiert und machen das in Auftragsarbeiten und so weiter. Und ich ziehe meinen Hut davon. Aber ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen das Thema für sich, das rauszufinden, was ich in meinem Budget, in meiner Wohn-Lebenssituation halt irgendwie machen kann. Und manche Sachen kann man sich einfach schneller und einfacher aneignen als andere.
Ja, ich schließe mich da gerade deinen letzten Sätzen an. Also man muss da ein bisschen delegieren können, die entsprechenden Leute kennen, die dann spezialisiert sind und man arbeitet es dann nach. Ich selber habe jetzt nicht deine Fähigkeiten. Ich habe wahrscheinlich sogar erschreckend wenig Fähigkeiten dafür, dass ich so viele Cosplays mache. Ich bin sehr gut im Lackieren, aber ansonsten habe ich eher weniger handwerkliche Fähigkeiten. Wie gesagt, ich organisiere dann, delegiere dann mehr, bearbeite dann mehr nach und ja, frage dann die entsprechenden Leute, die es zum Teil eben auch professionell machen. Ich habe ein bisschen Lederarbeit habe ich gemacht noch, aber ansonsten konzentriere ich mich jetzt sehr aufs Lackieren und Organisieren.
Ja, wie ihr schon... ich wollte dich nicht unterbrechen. Geht bitte weiter.
Ursprünglich komme ich ja so aus dem Bereich der Fotografie und bin eigentlich über die Fotografie dann auch ans Cosplay gekommen, habe aber heute dann nicht mehr so viel Zeit zum Fotografieren, weil ich dann festgestellt habe, dass ich mich dann sehr eben aufs Cosplayen konzentriere.
Ja, wie ihr schon gesagt habt, ne, man muss jemanden kennen. Und viel in der Szene läuft ja auch tatsächlich über Kontakte und auch viel über die Kostümclubs. Ich baue derzeit auch einen imperialen Offizier, einen olivfarbenen. Da kommt das Grinsen schon. Es ist gar nicht so einfach, an diesen Stoff überhaupt dran zu kommen. Und ohne Kontakte in die Legion ist das eigentlich gar nicht möglich. Also es gibt immer wieder größere Runs, wo dieser Stoff exakt nachgefärbt wird, weil der so gar nicht vom Fließband irgendwo kommt.
Es gab sogar zwei olivfarbene Stoffe. Ich wüsste jetzt auch nur eine Kontaktperson, wie man über eine der beiden Versionen rankommen kann. Aber auch das ist ziemlich schwer und ja.
Das sind genau die gleichen Unterhaltungen, Michael. Ernsthaft. Das ist bei uns Vollkontaktschwertkämpfern hast du nach der Schlacht, ja, dann Leute, die sich aus dem Kettenhemd gepoolt haben. und dann auf einmal am Marktstand stehen mit einem Bier in der Hand und dann aber wirklich solche Schränke mit Narben in der Fresse, die dann, oh, guck mal, ey, der Brokatstoff, der ist ja total schön. Hast du die Farbe schon mal so mit Naturfarben hingekriegt? Nee, lass mal anfassen. Oh mein Gott, ich glaube, meine Frau erlaubt mir den nicht. Es ist wirklich, also wenn Männer mit in ihren Mit-30ern, Anfang 40ern anfangen, sich wie mittelalterliche Frauen über Stoff zu unterhalten, dann bist du entweder im Cosplay oder bei den Reenactors.
Und das Ganze schweißt natürlich auch zusammen.
Ja, ja, das Community-Bildung, es ist genau das, was ihr eben so schön betont habt, dass wir einfach dieses Spezialistentum kultivieren, weil die Dinge komplexer werden, weil die Möglichkeiten größer werden. Ein Mensch in der Steinzeit, der konnte alles, was er können muss. Aber spätestens in der Bronzezeit brauchst du Fachleute. Ja? Und so ist es eben auch mit der Technologie im Cosplay, denke ich.
Ich hätte nur tatsächlich eine Frage, die wieder zu unserem Podcast zurückführt. Wir sind ja ein Lore-Podcast. Inwiefern beim Cosplay schlüpft man eine Rolle oder sagt man, okay, das Kostüm, das gefällt mir, das ziehe ich jetzt an, oder wird man ein bisschen jetzt hier zu Han Solo zum Beispiel?
Das ist völlig unterschiedlich. Es gibt Charaktere, da braucht man gar nichts mehr machen. Das sind die Charaktere, die ich jetzt als Cosplays habe, die dargestellt wurden von Christopher Walken und Rutger Hauer. Wenn ich die trage, kommen die Leute sofort auf mich zu und sagen, ja, das ist die und die Rolle gespielt von Christopher Walken oder von Rutger Hauer. Und dann gibt es Charaktere, mit denen man jetzt so nicht so große Ähnlichkeit hat und wo man sich ein bisschen anstrengen muss, wo man so ein bisschen Mimik und Gestik noch hinzufügen muss, damit die Leute dann wirklich auch die Illusion haben, dass es der Charakter ist. Das sind bei mir dann eher so die Charaktere, die von Harrison Ford dargestellt werden, also Indiana Jones, Han Solo. Ja, das sind so die beiden, also das ist das, was ich so im Laufe meiner vielen Charaktere, die ich umgesetzt habe, dann so rausgefunden habe, dass man zum Teil, also ich schlüpfe jetzt zum Teil so stark in die Kostüme hinein, dass ich auch versuche, ja, schauspielerisch ein bisschen was umzusetzen. Auf den Fotos, auf kleinen Filmclips. Und das macht das Ganze für mich nochmal interessanter.
Ich denke, es kommt sehr drauf an, auf den Charakter, was ich damit letzten Endes auch verbinde, sage ich jetzt mal. Also in der Regel, wenn ich von Games oder Animes oder sowas auch gecosplayt habe, in mehr als 95% aller Fälle habe ich die Games dann auch gespielt beziehungsweise habe das geguckt. Es gab ein paar Ausnahmen, wo mal irgendwelche größeren Gruppen dann zusammengestellt wurden und man hat gesagt, ach, mach das da irgendwie mal für die Freundin mit. Kenne jetzt, wie gesagt, das Game nicht, lese mich aber ein in den Charakter, schau, was ist da, die Figur, wie ist die so drauf und so weiter und so fort. Aber in den meisten aller Fälle versucht man schon, da einen gewissen Draht aufzubauen, sage ich jetzt mal. Und da gibt es halt einfach Figuren, die komplexere Charaktere haben und andere, die halt einfach, sage ich mal, was weiß ich, schön dastehen und eigentlich dann gar nicht mehr so viel machen, wo man sich dann sagt, da muss doch irgendwie ein bisschen mehr Backinfo dazu geben oder sowas. Und da stößt man dann tatsächlich, sage ich mal, auch an die Grenzen. Also das ist wirklich auch da so eine Bandbreite, sage ich jetzt mal, wo es halt gerade herkommt. Und wie auch du jetzt schon gesagt hast, wie stark ist die Ähnlichkeit? Ja? Also ich ist natürlich jetzt eine Geschichte zu sagen, man hat irgendwie einen Charakter, wo man sagt, da passt man irgendwie von der Figur, von der Größe, so ungefähr von den Gesichtszügen. Jetzt hier vielleicht eine Leia oder eine Kira oder sonst was. Ich habe einen Charakter, der wird im Original von Brigitte Nielsen gespielt. Also da kann man sich vorstellen, da ist ein bisschen mehr notwendig, um danach zu helfen. Aber es kam auch ganz gut an.
Also man macht schon Recherche zu dem Charakter selber, um den da ein bisschen akkurater darstellen zu können.
Ja, und man hat ja mittlerweile, sage ich mal, für die Optik, man hat ja gewisse Möglichkeiten, den Charakter, sage ich mal, dann zum Leben zu erwecken. Ich glaube, das ist dann schon was, das muss man wollen. Und ich akzeptiere das auch total, wenn einfach nur Leute sagen, ich finde das Kostüm schön, ich finde das Outfit schön, ich möchte dieses Kleid haben und so weiter und so fort. Das hat absolut, sage ich mal, genauso seine Berechtigung. Aber das ist ja nur die Auswahl, die ich für mich selber mache, zu sagen, welchen Charakter möchte ich darstellen, warum möchte ich den darstellen. Und da, glaube ich, gibt es keine Regel zu sagen, dass es irgendwie besser, schlechter oder sonst was. Da gibt es einfach ganz unterschiedliche Ansätze dahinter.
Es ist ja zum Teil sogar so, dass man sich die Charaktere aussucht, die wirklich die Helden der Kindheit waren. Dass man sich einen Film x-mal angeguckt hat, vielleicht in den 80er Jahren nochmal, man hatte ja nicht so viel damals. Und da sind einem schon bestimmte Charaktere, und das können auch kleine Nebencharaktere sein, aufgefallen, wo man sagt, ja, der Charakter ist schon cool. Und das war jetzt bei mir zum Beispiel der René Belloc aus Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones. Und wo man gesagt hätte, ja, das ist schon ein cooler Charakter. Und als ich dann Kontakt mit dem Cosplay hatte, habe ich gesagt, den hat hier noch keiner gemacht in Europa. Ich habe eigentlich, oder überhaupt weltweit, ich habe noch nie irgendwie Bilder gesehen. Und warum machst du eigentlich nicht den? Und dann ist das so eine Art Erfüllung eines Kindheitstraums, dass man diesen Charakter baut, zusammenstellt. Und das ist dann wirklich fast so, als wäre man ja in dem Film selber drin, wenn man dann mit 4, 5 anderen Cosplayern plötzlich zusammentrifft, die dann auch die passenden Cosplays aus den Kostümen haben. Und getopft kann das nur noch werden, wenn man dann vielleicht sogar einen Darsteller aus dem Film dabei hat. Wir waren mal vor vielen, vielen Jahren in Basel mit einer Cosplay-Gruppe, da warst du damals noch nicht dabei. Und da kam dann plötzlich, das war auch ja eine Indiana Jones-Gruppe, und da kam dann Julian Glover plötzlich zu uns. Der hatte damals in Indiana Jones and the Last Crusade den Bösewicht gespielt, und er kam dann zu uns an den Stand und mischte sich dann zwischen die Cosplayer und hat dann auch einen Prop, ein Requisit aus dem Film genommen und hat dann tatsächlich zwischen uns gestanden und seinen alten Text aus dem Film rezitiert. Also das war dann so der größte Gänsehauteffekt, den ich im Rahmen meiner Cosplay-Tätigkeit so empfinden durfte.
Da kommt dann eine kindische Freude wieder hoch, einfach wenn sich sowas erfüllt. Ich kenne das auch
gut. Auf jeden Fall.
Ja, wir kommen langsam zum Ende. Eine Frage habe ich aber noch. Was sind eure Lieblingskostüme?
Ich glaube, Isa überlegt noch.
Da geht man den Kleiderschrank gerade durch. Die Kleiderschränke.
Es ist eigentlich meistens das Kostüm, was man gerade frisch neu hat, zumindest in der Erwartung. Wenn man dann plötzlich feststellt, okay, der Charakter kommt vielleicht doch nicht so gut an oder der Stiefel drückt ganz besonders stark, man fühlt sich deswegen vielleicht nicht ganz so wohl, die Stiefel sind noch nicht eingelaufen, dann ja, überlegt man vielleicht nochmal, ja, dann erinnert man sich wehmütig an die Kostüme zurück, die wirklich schon erprobt sind, wo eigentlich dann jeder beim Anziehen jeder Handgriff sitzt. Das wäre jetzt bei mir eigentlich das Kostüm Solo aus Solo A Star Wars Story von Alden Ehrenreich dargestellt. Das ist so mein Standardkostüm, wo jeder Handgriff sitzt, wenn ich in das Kostüm hineinschlüpfe und wo ich wirklich den Eindruck habe, dass ich zu diesem Charakter werde, wo alles wie in einer Selbstverständlichkeit abläuft. Ich würde, glaube ich, im Moment sagen, ja, mein Lieblingskostüm ist der junge Solo aus Solo A Star Wars Story.
Ja, bei mir kommt da so ein bisschen mehr zusammen, hängt natürlich auch viel mit Nostalgie. Was war das erste Kostüm? Also mein erstes Kostüm beispielsweise, es existiert noch, das habe ich tatsächlich vor über 20 Jahren gemacht. Ich habe es dieses Jahr erneut auf einer Con getragen. Das war ein Kostüm, eine Schwarzmagierin Lulu aus Final Fantasy X. Was damals entstanden ist, als auch das Game rauskam. Also das ist wirklich schon so alt, das, sag ich mal, hat einen besonderen Stellenwert. Und ich habe mich auch gefreut, dass das alles noch so weit in Ordnung ist, dass man es tragen konnte, dass es noch passt und so weiter und so fort. Und dann sind es natürlich, ja, wie Michael auch schon sagt, das sind so ein paar Kindheitserinnerungen und Helden, die man irgendwo dargestellt hat oder Sachen, wo besonders tolle Bilder entstanden sind. Also wie gesagt, für mich war damals so ein Kindheitstraum die, wie gesagt, Brigitte Nielsen, die schwarze Hexe aus Prinzessin Fanta Giron. Das ist einfach vom Kostüm, vom Helm, von diesem ganzen überdrehten Charakter, wo man sich auch selber ein bisschen pusht, aber als das so zusammengekommen ist, das war schon was, wo man gesagt hat, so ja, das ist sehr, sehr unangenehm zu tragen aufgrund der ganzen Konstruktion und des vielen Stoffes und dem Helm und so weiter. Aber das war so eins von den Themen, wo ich gesagt habe, so ja, das habe ich mir eigentlich schon irgendwie, als ich das damals geguckt hatte, das war schon immer so ein Charakter, den ich gut fand. Und ich sage jetzt mal auch im Bereich jetzt mit Indiana Jones, also mein erstes, und ich habe mittlerweile 3 Versionen oder sowas davon, was ich gemacht habe, war Elsa Schneider aus Last Crusade. Und ich habe in dem Kostüm auch Harrison Ford getroffen bei der Premiere von Indy 5 in Berlin, und er hat mein Graal-Tagebuch unterzeichnet, und dementsprechend wird natürlich auch das immer einen besonderen Stellenwert für mich haben, aber ich glaube, ich könnte zu vielen anderen auch noch ähnlich emotionale Stories erzählen.
Wahnsinn. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke mal, die beiden wollen auch noch was sagen.
Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns das ermöglicht habt, hier ein Panel zu machen.
Ihr habt das unheimlich bereichert. Hätten wir uns jetzt einfach nur hingehockt und hätten in den Äther geblubbert, dann wäre das nicht so schön und aufschlussreich geworden. Solche Veranstaltungen, solche Cons sind unabhängig davon, ob wir als Podcaster hier sind, auch immer wieder ein Annähern an die Cosplay-Szene. Und da habt ihr jetzt auf jeden Fall eine richtig schöne Signalleuchte für uns dargestellt. Also danke, auch von mir.
Und herzlichen Dank selbstverständlich auch an die Crew von Project Area 51. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat, und werden hoffentlich uns auch im nächsten Jahr wiedersehen. Wenn ihr mehr über unsere beiden Gäste hören wollt oder euch anschauen wollt, dann werde ich deren Social-Media-Profile unten in die Folgenbeschreibung reinhauen oder hier im Video. Insofern herzlichen Dank und bis bald.
Ciao, ciao.